Jesus war immer wieder im Gespräch mit seinen Jüngern. In dieser Woche haben wir davon gehört, wie er sie tröstete und auf den Abschied vorbereitete. Im heutigen Text ist Jesus jetzt im Gespräch mit Gott. Und auch da müssen wir uns einige Formulierungen ein bisschen genauer ansehen. Professor Tönnissen, Jesus sagt hier in der Welt, damit sie seine Freude in Fülle in sich haben. Was bedeutet das?
Ja, Jesus steht im Gebet an den Vater. Das ist das, was wir das hohe priesterliche Gebet nennen. Er kommt hier sogar mit der Anrede daher, heiliger Vater, ein ganz prägnantes Wort, das hier in unserem Text steht. Und dann äußert er die Bitte an den Vater, bewahre und behüte sie, meine Jünger. Und zugleich gibt er den Hinweis darauf, wie ich sie bewahrt und behütet habe, und zwar in deinem Namen. Also hier dieses Wechselspiel wieder zwischen Vater und Sohn, Sohn und Vater. Jesus nimmt Abschied und übergibt die Jünger an den Vater. Er übergibt sie sozusagen an seinen Vater und sagt jetzt, du bewahre sie und behüte sie, ich komme jetzt zu dir, aber du musst es in dieser Welt tun. Er führt also, das ist der Sinn, er führt die Jünger in die Nähe Gottes, also in den, so können wir theologisch sagen, Lebensbereich Gottes hinein. Das alles stellt er den Jüngern im Gebet schon vor Augen. Sie schauen also im Gebet in die Wirklichkeit Gottes hinein. Und hier beginnen sie zu sehen, welche Freude müssen sie haben? Welche Freude erfüllt sie, wenn sie das alles vor sich haben? Man kann sogar fast schon sagen, in diesem Gebet geht ihnen auf, was das Paradies ist, nämlich in der Nähe Gottes zu leben. Das ist die Erfüllung des irdischen Lebens, die ihnen hier, den Jüngern, im Gebet Jesu an den Vater vor Augen gestellt wird. Sie haben es noch nicht, aber sie können es fast schon greifen. Und wer so vor Gott steht, der muss von einer übergroßen Fülle erfüllt sein. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Ihr könnt euch freuen, dass ich euch dem Vater übergebe. In dieser Freude zu leben, etwas Größeres gibt es nicht.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang dann der Ausdruck in der Welt, nicht von der Welt?
Ja, auch hier haben wir wieder das Thema des Johannesevangeliums vor uns, das ganz eng mit dem anderen verbunden ist, was wir gerade ausgelegt haben. Es ist ja ein schwieriges Wort. Wir haben gestern schon einmal gehört, der ist nicht von dieser Welt. Wie kann man das positiv verstehen? Zunächst einmal muss man sehen, wenn man einem Menschen sagt, du wirst es mal in der jenseitigen Welt besser haben, wenn du nicht mehr lebst, klingt für viele heute zynisch. Und da muss man ihnen auch recht geben. Nicht? Wie soll man Menschen sagen, die in Not sind, in Elend, Krankheit, Hunger, Krieg haben, später werdet ihr es einmal besser haben, wenn ihr nicht mehr in der Welt seid, wenn ihr nicht von dieser Welt seid. Aber man darf das muss man jetzt ganz deutlich sagen, nicht als einen Ausdruck eines absoluten christlichen Weltverständnisses lesen. Der Sinn ist, in der damaligen Welt war die Gemeinde Jesu sehr stark bedrängt. Und Jesus meint, und das haben wir heute auch gehört, ganz deutlich, wir müssen die Menschen vor dem Bösen bewahren. Die Jünger müssen vor dem Bösen bewahrt werden. Das Böse, in welcher Gestalt auch immer, ist in der Welt, kommt aus der Welt. Von Gott kommt das Gute. Da haben wir diese Dialektik von, also diese Zweiheit von in der Welt und aus der Welt und nicht von der Welt. Also das Gute kommt vom Himmel, das Böse ist in der Welt. Und die Sprache der Bibel bringt das jetzt nun den Widersacher in einer personhaft gedachten Weise vor. Wir sehen also, im Gebet müssen wir uns vom Bösen bewahren lassen. Das beten wir auch im Vater Unser. Also durchaus hier ein wichtiger Gedanke innerhalb des christlichen Glaubens.
Also wenn Sie sagen, das Böse ist in der Welt, gehasst werden, weil man nicht von der Welt ist, ist das denn auch für uns erstrebenswert?
Nein, also erstrebenswert sicher nicht. Man kann nicht etwas tun, dass man deswegen gehasst wird. Ich glaube, der Sinn liegt anderswo. Auch hier ist wieder klar, die Jüngergemeinde zur damaligen Zeit, die bekommt den Hass der Welt zu spüren, weil sie mit Jesus zusammenlebt und mit Jesus, mit diesem Gott. Deswegen richtet sich der Hass der Welt auf diese Jüngergemeinde. Ist ein solches hartes Wort heute noch verständlich? Ich denke, wenn wir in die Welt schauen, viele Christen leben in Afrika und Asien, überall in der Minderheit. Wir ja übrigens hier in Europa ja auch. Aber gerade dort müssen viele Christen erleben, dass der Hass der Nichtchristen sich auf sie richtet. Also wir müssen, und das ist jetzt die Folgerung, die wir daraus ziehen können, wir dürfen uns vom Hass nicht überwältigen lassen. Das ist die einzige Antwort, die wir als Christen haben. Wir dürfen uns vom Hass dieser Welt nicht überwältigen lassen. Und wir dürfen auch nicht sagen, dass der Hass die Welt regiert. Wer so redet und handelt, der muss sich auch immer wieder klar machen, dass er selbst dann Gegenstand von Angriffen wird. Das ist das, was die Christen sehen müssen. Aber für sie muss sein, nicht den Hass auf sich ziehen, sondern den Menschen den Frieden bringen. Aber der Zumutung können sie sich oftmals nicht entziehen. Das ist auch hier eine Erfahrung, die viele machen müssen. Aber Christen sollen Frieden bringen und nicht den Hass, nicht überwältigen lassen vom Hass. Das ist das, was wir heute sagen müssen.
Ein schönes Schlusswort. Das sagt Professor Dr. Wolfgang Tönnissen, leitender Direktor des Johann-Adam-Müller-Instituts für Ökumenik in Paderborn. Vielen Dank, sag ich, für die Auslegung für heute und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Dankeschön.